Vielen Dank für alles, was ihr schon so gesagt habt. Auch danke für die Auswahl der Lieder. Die passt heute einfach ganz arg super. Vielen, vielen Dank. Im Frauenkreis in Künzels auch, wo ich mich einmal im Monat halte, hatte mir in letzter Zeit die Ich Bin-Worte. Und in dem Rahmen von den Ich Bin-Worte bin ich auf so manches gestoßen und ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, so an einer oder anderen Punkt. Ich habe für heute drei Punkte. Im ersten Punkt geht es um die Herkunft dieser Aussage, ich bin der Ich Bin. Im zweiten habe ich euch was, das für uns nicht so geläufig ist, aber wo ich Dinge entdeckt habe. Ich habe vorhin gedacht, der Fahrrad, jetzt seht ihr irgendwas zu irgendwelchen Ikonen. Aber der Harald ist schon nicht reingekommen in die Kirche, schade drum. Und im dritten Punkt geht es noch um ein Ich-Bin-Wort. Zunächst machen wir jetzt erstmal diesen kleinen Ausflug ins Alte Testament. Gott hat den Mose berufen am brennenden Dornbusch. Und da hatte Mose seine erste Begegnung mit Gott, so richtig real. Und seine Frage war, als Gott ihn beauftragt hat, ja, was soll ich denn dem Volk sagen, wer du bist? Wer bist du denn, der mich da sendet? Und Gott gab ihm zur Antwort, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das ist die neue Leben-Übersetzung. Oder man kann es übersetzen, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich bin. Auf Hebräisch, wir haben Hebräisch, keine Angst, sind es einfach nur drei Worte. Eje, Aser, Eje. Das ist dieses ganze Ich bin, der ich bin. Im Rahmen dieser Vorbereitungen, auch bei dem Frauenkreis, bin ich auf etwas gestoßen, was ich nie so beachtet habe und ich möchte euch da ein bisschen reinnehmen. Schon im Alten Testament, also Ende des Alten Testaments, da wo wir keine Aufzeichnungen mehr haben, so muss man sagen, also was da danach kam, sind Juden zum Teil eben in anderen Ländern haben dort gelebt. Und dann war so, dass sie sich mit dem Hebräisch schwer getan haben. Und so gab es schon, das war mir nie so bewusst, in den Jahren 300 bis 100 vor Christus hat man schon das Alte Testament übersetzt. Und diese Übersetzung nennt man die Septuaginta oder LXX, also 70 heißt es dann. Und diese Übersetzung war auf Griechisch. Das war damals einfach diese Weltsprache. Und was mir auch nicht so bewusst war, diese Übersetzung, die ist ja von Juden entstanden. Die haben Juden gemacht. Das heißt, die haben das Alte Testament ins Griechische übersetzt. Und warum entstand diese Übersetzung? Sie war gedacht für jüdische Gemeinden außerhalb von Israel, denn ihre Muttersprache war inzwischen Griechisch. Die kannte teilweise kein Hebräisch mehr. Und jetzt ging es darum, durch diese Übersetzung, dass diese Gemeinde wirklich mitbekam, was eben im Alten Testament stand. Da ging es nicht so sehr darum, dass wirklich jedes Wort genau gleich übersetzt wird. Sondern da ging es darum, dass man den Inhalt kriegt. Das ist ja immer wieder so mit der Sprache Schwierigkeit, gell? Wenn ich zu etwas frage, bring mir mal eine Perle Rode mit, dann muss ich schon gucken, wie übersetze ich denn das ins Hochdeutsch. Ich habe das auf der Bibelschule so, kennt das Problem. Bring mir mal bitte eine Perle Rote mit. Was willst du? Sag ich, sag im Lager bitte, du möchtest ein paar rote Würste. Die hat es tatsächlich mitgebracht, hat funktioniert. Es geht um den Inhalt. Nicht immer unbedingt, dass es Wort für Wort ist. Und das ist bei jeder Übersetzung wichtig auch. Das gibt es deswegen auch neue Übersetzungen im Deutschen. Weil man diese Worte heute teilweise ein bisschen anders braucht wie vor 500 Jahren. So. Und dann wurde aus diesem Ege, Asser, Ege, in dieser Septuaginta, Ego, Emi, Hon. Das kennt ihr auch in Griechisch. Ist also alles kein Problem. Emi, also nicht Emi, sondern Emi, ist die normale Form von Ich Bin. Das heißt, ich kann sagen Emi Martina. Also, ich bin die Martina. Dieses Ego hier ist eine Doppelung. Das heißt, derjenige, wo das sagt, will etwas ganz, ganz Wichtiges weitergeben. Und wichtig ist für uns nicht immer, wenn in unserer Übersetzung, in unserem Deutschen steht, ich bin, steht Ego in mir, sondern da steht oft nur einfach dieses in mir. Ich habe euch drei Beispiele aus dem Neuen Testament, wo dieses Ego in mir vorkommt. Das erste, Lukas 1, Vers 18 und 19. Und Zacharias sprach zu dem Engel, also wo er im Tempel war, woran soll ich dies erkennen? Also, dass wir noch einmal ein Kind kriegen. Und dann sagt er, denn Ego in mir, ein alter Mann. Also, lieber Engel, ich bin ein alter Mann. Also, ja, wir kriegen keine Kinder mehr. Und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, jetzt kommt's wieder. Ego, emi, Gabriel, hey, Zacharias, ich bin Gabriel, der bei dir ist. Also ich bin nicht hier irgendjemand, sondern ich bin Gabriel, den Gott gesandt hat. Ich bin gesandt geworden, mit dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkünden. Das zweite ist, und dies ist ein Zeugnis des Johannes der Täufer. Als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Jetzt können wir sagen, Emi Johannes. Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich, Ego Emi, nicht der Christus. Also dass es für die Leute ganz klar war, Leute, ich bin nicht der Christus. Und das dritte ist, das finde ich schön. Die Jünger im Sturm auf dem Wasser und sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, und jetzt kommt, seid getrost, Ego Emi, fürchtet euch nicht. Also ich bin Jünger. Ich bin euer Herr, ich bin da. Das steckt hier drin. Und jetzt zu diesem Ego, Emi, kommen noch diese zwei Worte dazu. Horn. Das heißt, der Seiende. Ist ein ganz komisches Wort. Also nicht Schwäbisch und Schwätzer. Ihr wisst, was ich meine? Schwäbisch, der du vielleicht sagen, der Seier. Das steht nicht hier, sondern der Seiende. Ich habe es für mich jetzt genommen, der immer da ist. Das heißt, in diesem alttestamentlichen Wort, wo Gott mit dem Mose spricht, sagt Gott, Mose, ich bin der immer da ist. Das heißt, in der Vergangenheit ich war, oder in der Vergangenheit ist ja auch wieder Gegenwart, gell? Wenn man zurückgeht, dann ich bin immer da. Ich bin der. Er ist heute da für uns und morgen siehst du auch wieder. Uschi, ich bin immer da. Ich lasse euch in keinem Wortmoment allein. Was bedeutet das? Ich bin immer da. Mose hat ihn erlebt, diesen Gott, und diese 40 Jahre Wanderung. Gott war jeden Tag da. Er hat ihn nie allein gelassen. In alle Probleme, in alle Schwierigkeiten. Gott war da. Ich bin da. Ich lass dich nicht allein. Ich bin dein Helfer. Ich bin auch da, was wir vorhin in den Liedern hatten, in den schwachen Tagen. Gott war da, als ein Elia abgehaut ist, weil er Angst hatte und Gott ihn dann gefunden hat oder auch ihn hingeschickt hat an der Horeb. Er hat diesen Mann, der auf einmal so furchtbar viel Angst hatte, nicht fallen lassen, sondern der immer ist, ich bin da. Für dich und heute. Und jeder in der Bibel hat es erlebt, der mit Gott gerechnet hat. So, jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Und das ist jetzt dieser interessante Punkt. Etwas, was mir oder wo mir die meisten von uns nicht viel mit anfangen können. Ich hatte aber mal eine Führung in einem Ikonenmuseum. Damals habe ich auch vieles nicht verstanden, ich verstehe vieles noch nicht. Aber es sind so ein paar Dinge, die mir hängen geblieben sind. Und jetzt habe ich im Rahmen von dieser Vorbereitung diese Ikone gefunden. Und ich möchte euch erklären, jetzt, warum geht es immer? Tobias, machen wir mal. Immer wenn ich da drauf drücke auf den, sagen wir Pointer, auf den roten Punkt, geht das Ding weiter. Das irritiert mich etwas. Jetzt hast du mir noch einen, wo ich bloß leuchten kann. Ich denke. Ja. Also, es geht mir um das, was da drin steht. Das hier oben, das IC, heißt, das ist die Abkürzung für Jesus Christus. Für Jesus und das ist für Christus. Und dann gibt es hier diesen Heiligenschein. Und in diesem Heiligenschein sind auch Buchstaben, diese drei. Und das heißt, Hohen, der Seiende, der ist. Das, was ich euch gerade erklärt habe, haben die da reingemacht. Und ich habe mich schon gefragt, wie kommt das? Ja? Jesus wird mit diesen drei Buchstaben Horon, mit dem Gott gleichgesetzt, das sich im brennenden Dornbusch offenbarte. Für mich kam die Frage daraus, wie kam die vor ein paar hundert Jahren in dieser orthodoxen Kirche dazu, das da reinzuschreiben? Jesus Christus steht hier drin, ist, der immer ist. Das Seiende, der immer da ist. Ich habe den einen Bibelvers gefunden und da habe ich gedacht, ja, und da steht es drin. Ich und der Vater sind eins. Den Vater und den Sohn kann man nicht trennen. Und wenn der Vater der war, der Seiende, der immer ist, dann haben die das erkannt. Jesus ist auch der immer ist. Manches Mal Nee, das kommt noch nicht. Das war für mich schon ein Ding. Dann gibt es so viele Menschen, die sagen, ja, an Gott kann ich, an Jesus kann ich glauben, aber an den Gott aus dem Alten Testament kann ich nicht glauben. Der war so brutal. Aber man kriegt den einen nicht ohne den anderen. Die zwei gehören zusammen. Trinitatis. Fällt uns der Heilige Geist noch, aber über den predige ich heute nicht. Aber der Vater und der Sohn, das ist eine Einheit. Da kann ich nicht sagen, ich glaube an Jesus, aber mit Gott im Alten Testament will ich nichts zu tun haben. Denn das Alte Testament geht immerhin auf Jesus. Ich brauche das Alte Testament an Jesus, um das zu verstehen, was da steht. Jetzt gehen wir noch auf das ein hier. Da steht ja nochmal was drin. Jetzt kommt es von nächster Seite. Das ist jetzt das. Da muss ich immer gucken, damit ich es auch ausschwätzen kann. Hosodotis heißt es. Also da steht da dieses Ho, das heißt der. Sodotis, das heißt der Lebensspender. Manches Mal steht auch drauf, hier Hopantokratos. Das heißt, das ist der Weltherrscher. Im Englischen wird man sagen, Almighty. Er ist der Allmächtige. Das steht da auch manchmal drin. So, er allein. Jesus ist der Lebensspender. Da habe ich auch ein Vers dazu. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Wer an Jesus glaubt, ihm vertraut sein Leben, ihm anvertraut, der hat ewiges Leben. Mir kam wieder diese Frau am Jakobsbrunnen, wo er dann vom lebendigen Wasser spricht. Mir kam da dabei das erste Ich Bin-Wort. Ich bin das Brot des Lebens, wo er diese Menschen, diese 5000 Leute, diese Brote und Fische ausgeteilt hat. Und wenn Jesus dann auch sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes, dann geht es hier darum, ich habe euch Leben, und die Menschen haben es nicht verstanden. Sie wollten ihn als Brotkönig, jeden Tag frisches Brot, was zu essen, und haben nicht verstanden, dass Jesus ihnen Leben schenken möchte. Ewiges Leben. Und es war überall in diese Gespräche mit drin, dass Jesus sagt, ich möchte euch ewiges Leben schenken. Es gibt ewiges Leben, das hier beginnt, nur bei ihm. Ein Wort, das auf Kirchenvater Augustin zurückgeht, du hast uns auf dich hin geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das heißt, derjenige, der Jesus nicht kennt, bewusst oder unbewusst, das ist oft so eine Unruhe drin. Man sucht Leben. Deswegen müssen manche jedes Festle mitnehmen. In der Hoffnung. Ja? Man geht vielleicht von einem Lebensabschnittspartner zum nächsten, weil man hofft, dass der es schenkt. Dass man endlich zufrieden ist, damit man Geborgenheit erfährt. Friede im Herzen. Und das ist das, was Jesus allein, er und der Vater uns schenken können. Nur bei ihm bekommen wir das. Ich habe gedacht, wow, ist das eine gewaltige Aussage auf so einer Kugel. Und damals bei der Führung hat einer gesagt, Ikone schaut man nicht an, Ikone liest man. bin ich den Meter. Ich habe die mir nie genau angeschaut und dann habe ich das entdeckt, dass da manchmal wirklich was drinsteckt. Dann hat natürlich das noch eine Bedeutung. Manchmal ist eine offene Bibel, also das ist Segnen. Das ist das Zeichen für Segen. Dann haben die Farben natürlich Bedeutung und. Aber das braucht man heute nicht. Jesus, er, der jeden Tag da ist und der uns wahres Leben schenkt. Leben, die Geborgenheit, die Zufriedenheit, sagt ihm ja. Das ist es. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ich bin heute gut. Von der Zeit her. Aber es ist ja auch gut warm. Also, jetzt, ich bin die Wahrheit. Das ist eines dieser Ich-Bin-Worte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt kommt wieder, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Weißt du, jetzt kommt wieder, ich und der Vater sind eins. Es gehört zusammen. Und hier steckt jetzt auch, den haben wir gerade schon gehabt, ich bin der Weg zum Vater. Nur durch Jesus können wir wirklich zu Gott kommen. Und nur durch Jesus können wir leben. Ich komme, wahres Ziel. Er kann uns das schenken, was wir brauchen. So, und jetzt soll's. Wahrheit. Was ist Wahrheit? Wenn ich euch jetzt frage, wird so reihum, würde wahrscheinlich die verschiedenste Antwort bekommen. Was ist Wahrheit? Hat das was ich sage oder wie auch immer, gell? Wir wissen oft auch, was nicht die Wahrheit ist. Genau. Aber mir geht es um den Begriff aus der Bibel. Jetzt schauen wir schön mal, welche Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium stehen. Mal, wie oft Johannes das gebraucht. Und zwar, Wahrheit, ach, Moment, ich gehe zurück. Wahrheit kommt 109 Mal im Neuen Testament vor. Und allein 45 Mal beim Johannes. Und zwar, ich habe mir das dann rausgeholt, im Johannesevangelium kommt 25 Mal das Wort Wahrheit vor. Und wenn man hier zusammenzählt, Matthäus, Markus, Lukas, auch immer aussieben. Johannes hat 25 Mal. Hier in die Briefe geht es noch einmal, kommt 20 Mal dieses Wort Wahrheit. Das heißt, Wahrheit war für den Johannes was ganz, ganz Wichtiges. Jetzt ist so die Frage, was steckt da drin? Fangen wir an im Alten Testament. Wahrheit bedeutet im Alten Testament wahrheitsgemäß Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit. Ah nee, halt Treue, Beständigkeit, Zuverlässigkeit. Hier geht es nicht drum, unbedingt so, dass das, was ich sage, auch stimmt. Es geht weiter. Ich habe euch zwei Verse habe ich euch dazu. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm, jetzt heißt es in Wahrheit oder eigentlich auch in Treue, mit eurem ganzen Herzen. Da geht es darum, dass ich nicht sage, ich fürchte Gott, ich liebe Gott. Sondern da geht es darum, dass es heißt, dann zeigt es in deinem Leben. Das ist Wahrheit. Das heißt, dass das, was ich rede oder vorgebe zu sein, dass das mit meinem Leben übereinstimmt. Das ist Wahrheit. Wenn es zusammenpasst, man sagt heute, da ist jemand echt, dann kann man sich drauf verlassen, dass es zusammenpasst. Ich habe noch einen Vers über Gott, und zwar aus Jesaja 55, da sagt Gott, das Wort, das aus meinem Munde geht, es wird nicht wieder mehr zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Hier kommt es wieder. Das, was ich sage und das, was passiert, muss deckungsgleich sein. Ich muss so hinlegen. Es muss deckungsgleich sein. Es muss übereinstimmen. Schöpfung. Und Gott sprach: Ich möchte jetzt Bäume. Ein Marderbäume. Ich möchte, dass es Licht wird. Dass es passiert. Das ist Wahrheit in der Bibel. Jetzt das, was ich nach außen vorgebe zu sein. Man kann nach außen ja vieles vorgeben. Wenn ich jede Woche in einem Gottesdienst sitze, denke die Leute, vielleicht, dass ich Christ bin. Aber das, was wichtig ist, ist, dass sich das dann auch im Alltag, dass es sich in meinem Leben zeigt, auch wenn mir immer wieder der Leben greife, ganz klar. Im Neuen Testament ist es sehr ähnlich, heißt wahrheitsgemäß Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit. Jetzt kommt aber noch was dazu. Es bedeutet auch unverborgen oder aufzeigen, was wirklich ist. Transparenz kommt unser Wort dem sehr nahe. Aufdeckung von etwas, was zuvor verborgen war. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Die zwei gehören zusammen. Und jetzt war Jesus die Wahrheit. Das heißt, das war das, was die Leute so anzogen hat an Jesus. Er war die Wahrheit. Das heißt, das, was Jesus gesagt hat, was er getan hat, hat immer zusammengepasst. Ich glaube, deswegen sind da tausende Dorfsesser. Weil sie gemerkt haben, da redet nicht einer von irgendwas. Und wenn man dann im Alltag beobachtet, dann ist da was ganz anderes. Mein Vater hat einmal erzählt, in einem Frauenfrühstück, unser Vater war ein Stundenengel und ein Hausteufel. In der Gemeinschaft, in der Gemeinde, war er immer in der Zeit, wenn er geräumt Tür zugemacht hat, sah die Welt ganz anders aus. Er hat nicht die Wahrheit gelebt. Und das war das, was bei Jesus war, dass das, was er gesagt hat und was die Menschen gemerkt haben, da ist einer, dass das genau mit dem zusammenpasst hat, was er ihnen gegenüber auch gelebt hat. Das hat die Menschen anzunehmen. Und er deckte noch was auf. Und jetzt sind wir quasi schon im Kreis rum. Er hat den Vater aufgedeckt. Er hat den Menschen gezeigt, wie der Vater ist. Das habe ich noch im Vers von Jesus spricht zu ihnen. Das war am letzten Abend mit seinen Jüngern. So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht, wie der Vater im Alten Testament war, wie der Vater ist. Der Vater, der darauf wartet, dass sein jüngerer Sohn zurückkommt, im Gleichnis. Diese Liebe, die da war, die hat Gott ja immer sein Volk gegenüber gehabt. Er hat sich doch nichts sehnlicher gewünscht. Die Gemeinschaft mit seinem Volk. Das ist das, was Gott möchte. Gott möchte Gemeinschaft mit uns. Mit uns Menschen. Er hat uns darauf hin geschaffen, dass wir mit ihm zusammen sind. Die letzte Folie. Hat sich noch was dran gehabt? Ja, gut. Jetzt machen wir einen Rundumschlag, schwingt noch mit dem letzten. Ich bin der ich bin. Ich habe gedacht, wir können dankbar sein, dass wir die Bibel in unserer Sprache haben, und zwar in vielen Varianten. So, dass es eine Übersetzung gibt, wo man es einfach auch verstehen kann. Bis heute. Wir waren damals so ein bisschen an so orthodoxe, altorthodoxe Gottesdienste und die Frau, wir haben da gefragt, ob wir ein Lied drin singen dürfen, also jetzt in der Kirche. Und sie sagte, ja, singen Sie ruhig. Dann haben wir große Gott verloren gesungen. Ist ja immer das Lieben. Und dann sagt sie, Sie haben es so schön. Sie können in Ihre Gottesdienste sogar mitmachen, wir können nichts machen. Es passiert alles davon. Und wir verstehen nichts. Denn alles, was geredet wurde, war altgriechisch. Das wäre, wenn wir heute schwätzen würden, wie der Luther vor 500 Jahren. Würde man auch nicht viel verstehen. Heute ist es in der orthodoxen Kirche, auch in Deutschland zum großen Teil anders, da wird auch Deutsch geredet. Also, das muss man schon sagen. Aber ja, wir haben so ein großes Geschenk. Und unser Gott war schon immer und wird es immer sein. Ich bin der, der immer da ist. Das möchte ich euch so mitgeben. Ich bin morgen da, wenn ihr in die Arbeit geht, wenn irgendwas anderes ist. Ich bin morgen da. Das Ikone nochmal. Jesus ist der, der wahres Leben gibt. Ewiges Leben über den Tod hinaus. Jesus ist der Lebensspender. Und hier unten, die Bibel zeigt uns die Treue, Beständigkeit und Zuverlässigkeit unseres Herrn Gottes. An Jesus sehen wir, wie der lebendige Gott ist. Ich und der Vater sind eins. So. Darum wähle das Leben oder freu dich an deinem Gott. Das eine ist für die, die Jesus vielleicht noch nicht so kennen und wo ich dann einfach sagen könnte, wählt dieses Leben. Wählt das, dass ihr diesen Gott ganz persönlich kennenlernt, dass ihr mit ihm unterwegs sein könnt. Und für die, die mit Gott unterwegs sind, freut euch daran. Freut euch daran, dass ihr ihn kennt, dass er da ist. An jedem Tag sind noch Ferien, gell? Aber nächste, noch eine Woche und dann sieht die Welt wieder anders aus. Bei allen, die mit den Kindern zu tun haben. Oder bei uns auch, wenn wir in der Wende sind. Er ist morgen da. Bei jedem Einzelnen. Nimmt es einfach so mit. Er ist da. Er ist treu. Und er schenkt ewiges Leben. Ich möchte beten. Ich bitte euch aufzustehen, weil ich lade euch dann im Anschluss ein, dass wir gemeinsam noch das Vaterunser beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du gezeigt hast in dem Neuen Testament, in den Begegnungen mit den Menschen, wie der Vater ist. Dass er dieser große Gott ist, dass ich nicht sehnlicher wünsche, die Gemeinschaft mit uns, der uns liebt, ohne Ende. Der da ist, der hilft, der keinen Wunsch erfallen ist. Danke dafür. Danke, dass du der Lebensspender bist, dass du erfülltes Leben schenken kannst und das tust. Du bist der große und allmächtige Gott. Danke dafür. Und alles, was uns bewegt, uns umtreibt, drückt man jetzt aus mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.